Das Schlafzimmer scheint mir der beste Ort, denn hier hat sich alles Wichtige abgespielt, also gehe ich zuerst dorthin. Ich öffne meinen Aktenkoffer und voller Bedauern darüber, dass ich keine Pistole habe, die dem ganzen Drama rasch ein Ende bereiten würde, hole ich einen Hammer heraus. Das ist das Beste, was ich unter diesen Umständen tun kann. Doch wenn ich zu heftig damit zuschlage, zertrümmere ich ihm vielleicht den Schädel, und so beschließe ich, in der Küche nach etwas Geeigneterem zu suchen. Als stolzer Besitzer einer großen Bratpfanne kehre ich ins Schlafzimmer zurück. Sie besitzt eine Anti-Haft-Beschichtung. Ich setze mich aufs Bett, sehe zu, wie die Zeiger meiner Armbanduhr weiterrücken und warte darauf, dass Detective Calhoun eintrifft. Sie hat es satt, nicht Bescheid zu wissen. Sie hat die vielen Fragen satt. Und sie hat es satt, alles satt zu haben. Um 3:45 verlässt Sally ihren Arbeitsplatz. Sie braucht sich nicht dafür zu rechtfertigen, dass sie früher geht. Die anderen wissen, dass ihr Vater krank ist und sie sich um ihn kümmern muss. Es ist 4:20, als sie das Parkhaus erreicht. Henry ist nicht da. Sie ist sich nicht sicher, ob sie enttäuscht oder geschmeichelt sein soll angesichts der Tatsache, dass er sich wohl nur wegen ihr um 4:30 hier einfindet. Sie fährt am Polizeigebäude vorbei, wendet und findet einen Parkplatz auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Es wird 4:30, aber kein Joe weit und breit. Soweit sie sich erinnern kann, verlässt er das Revier immer um die gleiche Zeit. Ist er heute früher gegangen? Sie wartet noch 5 Minuten. Nach wie vor kein Joe. Was genau machst du hier eigentlich? Hast du vor, ihm zu folgen? Versuchst du immer noch, ihm zu helfen? Genau. Sie will rausfinden, ob er jemanden trifft. Vielleicht die Frau, mit der er sich am Anfang der Woche unterhalten hat. Die Zeugin, die aufs Revier gekommen ist. 5 Minuten später startet sie den Wagen und fährt los. Diese Warterei hat sich ohnehin nicht richtig angefühlt. Sie steht an einer roten Ampel, als sie Joe im Rückspiegel sieht. Es wird grün. Sie weiß nicht, was sie tun soll. Einer der Fahrer hinter ihr fängt an zu hupen. Als sie sich umdreht, ist Joe bereits verschwunden. Wahrscheinlich sitzt er schon im Bus. Sie fährt in Richtung Friedhof, doch schon nach wenigen Minuten wird ihr klar, dass sie Joe treffen will. Sie parkt in der Straße, wo er wohnt, und beschließt, höchstens 20 Minuten zu warten. Schon nach der Hälfte der Zeit taucht er auf. Sie bleibt im Wagen sitzen, unsicher, ob sie Joe zur Rede stellen oder vorerst abwarten soll, ob ihn jemand besuchen kommt. Es ist eine schwierige Entscheidung, doch schon 1 paar Minuten später wird sie ihr abgenommen, denn Joe verlässt seine Wohnung wieder. Er geht in die andere Richtung. Sie folgt ihm. Als sie die Straßenecke erreicht, biegt er nach links. Sie hat noch nie jemanden verfolgt und plötzlich wird ihr klar, dass sie nicht besonders gut darin ist. Sie lässt den Wagen noch ein Stück auf die Ecke zurollen und will gerade abbiegen, als Joe über die Kreuzung gefahren kommt. In einem anderen Wagen als beim letzten Mal. Sie fährt ihm nach und versucht darauf zu achten, dass immer ein Wagen zwischen ihr und ihm ist. Schließlich erreichen sie eines der besseren Viertel. Er wird langsamer und fährt an den Straßenrand. Sie fährt weiter und beobachtet ihn im Rückspiegel. Er steigt aus und geht bis zum Ende des Blocks, wobei sein Aktenkoffer im Rhythmus seiner Schritte leicht vor- und zurückschwingt. Sie folgt ihm zu einem 2-stöckigen Haus, wo er die Auffahrt hochgeht und unter dem Vordach verschwindet. Irgendwas an dem Gebäude kommt ihr vertraut vor, aber sie weiß nicht was. Wenn Joe hier in aller Unschuld einen Freund treffen will, warum parkt er dann so weit entfernt? Warum nicht in der Auffahrt? Sie trommelt mit den Fingern gegen das Steuer. Gerne hätte sie genug Mut, um an die Tür zu klopfen und Joe zu fragen, was ihr vor sich geht. Doch wenn er in Gefahr ist, könnte ihn das nur noch mehr in Bedrängnis bringen. 10 Minuten vergehen. 20. Nach einer Weile ertappt sich Sally dabei, dass sie ein Gebet flüstert. Sie möchte, dass Joe wieder auftaucht und weiterfährt. Sie möchte, dass alles in Ordnung ist. Vielleicht stößt ihm gerade jetzt etwas Schlimmes zu. Und sie sitzt hier draußen herum und wartet, lässt zu, dass Joe etwas zustößt, genauso wie sie zugelassen hat, dass Martin vor 5 Jahren etwas Schreckliches zugestoßen ist. Dumm, 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 murmelt sie und schlägt sich mit der flachen Hand an die Stirn. 1 paar Minuten später biegt ein Wagen in die Auffahrt und ein Mann steigt aus. Sie ist zu weit entfernt, um genau zu erkennen, wer er ist, doch ebenso wie das Haus kommt auch er ihr vertraut vor. Er geht rasch auf die Haustür zu und danach drinnen. Calhoun will sich gerade umdrehen, als ich hinter der Schlafzimmertür auftauche. Sein Arm schießt nach oben, um den Kopf vor der herabsausenden Bratpfanne zu schützen. Er schafft es, seinen Ellbogen dazwischen zu kriegen. Die Pfanne schlägt donnernd dagegen und wird auf seine Brust abgelenkt. Er taumelt nach hinten und ich stolpere in ihn hinein. Wir gehen beide zu Boden. und dann greift er in seine Jacke, um seine Pistole zu ziehen. Mein Verstand arbeitet rasend schnell. Ich erfasse, dass ich falle und frage mich gleichzeitig, warum er die Waffe nicht schon von Anfang an in der Hand hatte. Ich habe Zeit, darüber zu spekulieren, dass er wahrscheinlich erst mal mein Vertrauen gewinnen wollte, um zu erfahren, was ich weiß. Ich stemme mich hoch auf die Knie, während er seinen Oberkörper aufrichtet, und ich sehe die Überraschung in seinem Gesicht, als er mich erkennt, auch wenn dieses Wissen offensichtlich nicht das Geringste an seinem Vorhaben ändert, mich umzubringen. Ich ramme meinen Kopf nach vorn gegen seine Stirn, was mir so weh tut wie ihm, doch wenigstens lässt seine Hand jetzt von der Waffe ab. Lichter tanzen vor meinen Augen, Hunderte, nein, Tausende, alle gleichzeitig und alle strahlend weiß, doch dann tauchen auch Rote auf. Ich rutsche nach hinten und das Zimmer scheint sich zu drehen. Genauso sicher wie Kelun das Gleiche empfindet, so sicher bin ich mir, dass ich ihm keine zweite Chance geben darf. Ich habe noch immer die Bratpfanne in der Hand und beschließe, sie unverzüglich zu benutzen. Als ich ihn ansehe, sind da zwei Detective Kelons, zwei Schlafzimmertüren, zwei Versionen meiner gesamten Umgebung. Ich schüttle den Kopf. Das Zimmer dreht sich noch immer, doch die Bilder schieben sich wieder übereinander. Ich lasse meinen Körper schwingen, hebe die Arme und schlage mit der Pfanne seitlich gegen seinen Kopf. Sie trifft seinen Wangenknochen und seinen Kiefer, wobei sie ersteren wahrscheinlich zertrümmert und letzteren möglicherweise ausrenkt. Er fällt nach hinten auf den Boden und bewegt sich nicht mehr. Erschöpft lasse ich die Pfanne fallen. Ich rolle ihn auf den Bauch, binde ihm die Hände auf den Rücken und fessle dann seine Beine. Als ich ihm den Mund öffnen will, sehe ich, dass ich ihm tatsächlich den Kiefer ausgerenkt habe. Weil ich mich später noch mit ihm unterhalten muss, packe ich seinen Kiefer und versuche, ihn wieder zurechtzuschieben. Nichts passiert. Ich schlage mit dem Hammer dagegen, zuerst vorsichtig, dann fester, und nach ein paar Schlägen springt der Kiefer mit einem Knacken wieder an die richtige Stelle. Ich öffne seinen Mund und schiebe ein Ei hinein, entscheide mich dann jedoch dagegen. Ich kann nicht riskieren, dass ihm das Ei in den Hals rutscht, während er bewusstlos ist. Stattdessen knebele ich ihn mit einer Unterhose des Ehemanns. Als Kelun aufwacht, habe ich bereits dafür gesorgt, dass er auf einem Stuhl sitzt, den ich aus dem Esszimmer geholt habe. Habe ihn mit einem Seil daran festgebunden, und weil die Stuhlbeine aus Metall sind, kann Kelun ihn nicht zerbrechen, selbst wenn er es irgendwie schaffen sollte, ihn umzuwerfen. Zusätzlich habe ich seine Arme und Beine noch mit Klebeband an den Stuhl gefesselt. Wenn er nicht gerade Harry Houdini ist, verschwindet er nirgendwo hin. Ich gehe vor ihm in die Hocke. Er starrt mich an, als könnte das Gesicht, das er gesehen hat, bevor er bewusstlos geschlagen wurde, unmöglich dasselbe sein wie das, das er jetzt sieht. Wie kann es nur sein, dass Joe, der Putzmann, Joe, der geistig Zurückgebliebene, ihm das antut? Kann es sein, dass der Mann, den sie suchen, die ganze Zeit über für sie gearbeitet hat? Ich nicke zustimmend. Ja, es ist nicht nur möglich, es ist eine unleugbare Tatsache. Er gibt ein Grunzen von sich. Entweder um zu zeigen, wie überrascht er ist, oder um mich nach dem Warum zu fragen oder um den Knebel in seinem Mund zu testen. Was auch immer der Grund sein mag, allzu viel Lärm kann er nicht machen. Er muss höllische Schmerzen im Kiefer haben. An seiner Unterlippe klebt Blut. Ich würde ihm gerne erklären, dass das noch gar nichts ist im Vergleich zum Zerquetschen eines Hodens, doch ich schweige. Schließlich will ich nicht, dass das irgendjemand erfährt. Du hast sie umgebracht, stimmt's? Er schüttelt den Kopf.
Ich hab nie einen Hunger.
Doch, das hast du. Diesmal schüttelt er den Kopf und wiederholt mit annähernd den gleichen Worten.
Nein, hab ich nicht nur Rückner Bastard.
Ich glaube, er hat mich gerade einen verrückten Bastard genannt. Vielleicht bin ich das. Vielleicht ist das mein Problem. Ich überprüfe diese Theorie, indem ich aufstehe und ihm meine Faust in den Magen ramme. Das gibt's doch nicht. Er hat tatsächlich recht. Allerdings bin ich auch ein cleverer Bastard, der jetzt einen Deal aushandeln will. Ich werde dir den Knebel abnehmen, sage ich und beuge mich wieder zu ihm herab. Du weißt, wie es läuft. Wenn nicht, kannst du es dir bestimmt vorstellen. Der kleinste Ton, sage ich, und hebe das Messer an seinen Mund, hat unangenehme Folgen für dich. Nicke, wenn du das verstanden hast. Ich bin wirklich ein Bastard, denn ich halte ihm die Spitze der Klinge direkt unter das Kinn, so dass er sich sticht, wenn er nickt. Ich sorge dafür, dass das auch wirklich geschieht, indem ich das Messer jedes Mal, wenn er den Kopf hebt, ein Stück nach oben drücke. Schließlich nickt er mit den Augen. Ich schneide den Knebel mit dem Messer los. Er rutscht nach unten und legt sich wie ein Kragen am Kelons Hals. Besser? Er nickt. Eigentlich nickt sein ganzer Körper. Du kannst reden, weißt du? Das ist der Sinn, wenn man einen Knebel beseitigt. Hör zu, Joe, du weißt, wer ich bin.
Natürlich weiß ich das.
Gut. Du verstehst doch, dass es schlecht ist, sowas zu tun. Es ist schlecht, Menschen zu fesseln, besonders Polizisten. Ich bin nicht schwachsinnig. Nein, natürlich bist du das nicht. Ich meine nur, dass das Leben schwierig ist für Leute, die so was Besonderes sind wie du. Ich meine... Ich hebe die Hand.